Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Mein Dreiklang für heute wäre Brexit, Return, Regret. Benita, deiner?
Meiner wäre Manchester, Makersfield und Milliardengrab.
Tobi?
Ich habe keinen.
Aber wir sind zu dritt. Das ist toll und stark. Und wir wollen natürlich aus Anlass 10 Jahre Brexit nicht feiern, Benita.
Nee, wollen wir nicht feiern. Es will eigentlich niemand feiern. Auch in Großbritannien will niemand feiern.
Darf ich dazu gleich noch eine Frage stellen? Bitte. Also gibt es denn, weil wir natürlich ja die negativen Seiten beleuchten, aber gibt es denn Leute, die tatsächlich der Meinung sind, das war eigentlich super? Also jetzt ohne, dass es irgendwie politisch aufgeladen ist, sondern einfach so. Die sagen, es war top. Uns geht's besser.
Von denen hört man nichts. Also wenn es die gibt, hört man von denen nichts. Von was man hört natürlich, ist Leute, die immer sagen, ja, das ist halt nicht so gut geworden, wie es eigentlich sein könnte, weil es halt überall verhindert wird von den bösen Remainern und so weiter. Die gibt's natürlich. Und die immer noch glauben, der Brexit ist eigentlich eine super Sache an sich, ist halt nur miserabel ausgeführt von den inkompetenten Leuten, die an der Macht sind. Weil wenn nämlich zum Beispiel Nigel Farage an der Macht wäre, dann wäre es fantastisch gelaufen. Das gibt's natürlich schon. Aber insgesamt ist die Stimmung im Land eher, Brexit war jetzt nicht so eine Top-Idee, würde ich mal sagen.
Trotzdem will keiner zurück.
Ja, keiner zurück. Weiß ich nicht, ob keiner zurück war. Also wir sind ja heute, treffen wir uns, was haben wir denn heute? Den 25. Juni, 26. Und wir treffen uns 2 Tage nach dem 10-jährigen Jubiläum des Brexit-Referendums. Deswegen aus diesem Anlass wurde natürlich viel drüber gesprochen und nochmal geschrieben und auch in Großbritannien und zum Beispiel im Radio, Radio 4, das ist so eine Station, Talk Radio, wo also nur gesprochen wird. Die haben eine Serie, 10 Jahre Brexit oder Referendum, und da werden jedes Mal, das dauert so, ich weiß nicht, 20 Minuten, ein bestimmtes Thema rausgenommen und beleuchtet. Wie ist es denn jetzt nach dem Brexit? Und ich habe das nicht gehört, weil ich kenne mich ja aus, aber ich habe eine Folge habe ich gehört. Da ging es um, da waren 2 ExpertInnen dabei, nämlich ging es um nur dieses Akademische, also Forschung und auch Studenten, wie es denen jetzt so ergangen ist. Und dann die beiden, die da sprachen und befragt wurden, also es war eigentlich nochmal niederschmetternd zu hören, wie wirklich, wie schwierig und schlecht und schädigend die Auswirkungen dieses auch sehr harten Brexit waren, weil am Anfang hieß es ja, nee, da wir Erasmus und Horizon, da bleiben wir überall drin. Ist natürlich, hat nicht geklappt. Und was da also für Gelder natürlich erstmal fehlten, was das hieß für Forschungsprojekte, an denen Briten beteiligt waren in Europa oder europäische Forscher, die in Großbritannien waren, da fielen dann überall Gelder weg oder man konnte keine Briten mehr mit einladen. Wirklich sehr schädigend. Unter Keir Starmer ist Großbritannien ja vor 1,5 Jahren dem Horizon-Programm wieder beigetreten. Also das ist besser. Dann Erasmus, da hatten sie ja und den Konservativen ihr eigenes Programm, Turing-Programm hieß es, hatten sie erarbeitet, was kaum jemand anscheinend angenommen hat. Das war so kompliziert, da sollte man auch damit ins Ausland können, irgendwie 3 Monate oder 6 Monate ins Europäische, vielleicht auch weltweit. Erasmus ist ja auch weltweit übrigens, das wusste ich gar nicht. Haben sehr wenig Leute nur angenommen, weil irgendwie viel schlechtere Bedingungen als Erasmus und so. Und da sind jetzt ja auch gerade sind sie wieder dabei, da beizutreten. Was natürlich auch alles Geld kostet, ist ja klar. Aber was man sich vorstellt, was es gekostet hat, erstmal das alles zu verlassen, dann irgendwelche anderen Programme aufzulegen, dann die wieder ad acta zu legen, jetzt wieder dem ursprünglichen beizutreten.
Und was es auch gekostet hat, den Perspektiven der jungen Leute, also dass die das nicht machen konnten. Und natürlich. Die sind ja nach wie vor, wie schon vor 10 Jahren, am allerwenigsten für den Brexit gewesen. Ja, die waren nur leider zu, weiß ich nicht, blauäugig, blueeyed, zur Wahl zu gehen.
Ja, ich hatte noch mal so eine Zahl gelesen neulich, dass es haben ja 17,3 Millionen Briten ungefähr für Leave gestimmt, was man jetzt ja bei 65 Millionen Leuten nicht als wirkliche Mehrheit ansehen kann. Davon waren ein großer Teil, ich weiß nicht was, 30% waren über 65 damals, Davon sind inzwischen schon wieder sehr viele weitergezogen in die nächste Dimension. die ganzen, die nicht wählen, abstimmen konnten, zum Beispiel 17-Jährige, 16-Jährige, die sind jetzt erwachsene Menschen, 26, 27, die hatten überhaupt keinerlei Chance, nach Europa zum Beispiel zu gehen. Außer sie sind steinreich natürlich und alles ist, da ist ja dann eh alles wurscht, ja. Aber so für einen Otto-Normalverbraucher. Und das macht ja natürlich was mit einer Generation und auch einer Nation.
Wenn genau, überhaupt schränkt den Horizont ein.
Schränkt den Horizont ein und schränkt den Horizont ein.
Und kulturell, ich habe da nur bei den Kollegen vom BR neulich eine Reportage gehört über eine Band, die auch, da waren auch so, die waren damals 17 oder 16 oder so, und die würden gerne eigentlich nach Europa touren. Das ist halt jetzt nicht eine super bekannte Band, sondern halt so in der zweiten oder dritten Reihe. Und die, das lohnt sich für die einfach nicht, weil das ist alles so komplex. Die müssen jedes einzelne Instrument, was sie dann über die Grenze bringen, das müssen sie alles deklarieren und so. Und dann bleibt aber irgendwie auch nichts mehr übrig. Es ist so viel Arbeit und so viel Bürokratie. Die sagen, dann machen sie es halt nicht. Und das auch dieser kulturelle Austausch.
Ja, absolut. Das ist eine, weil auch Musik zum Beispiel und Kultur ist eine der größten Exportschlager Großbritanniens. Und das ist unheimlich schwierig geworden. Und ich war gerade in Nürnberg auf einem wunderbaren Musikfest. Und da war eine britische Bach-Kombo, ein Orchester mit, die sind, glaube ich, spezialisiert auf Bach und auch seine Kantaten natürlich. Und die heißen Solomon's Knot. Und dann, während die da so auftraten, habe ich mir gedacht, boah, was war das für ein Aufwand, die hierher zu kriegen? Ja. Das muss unheimlich viel Geld gekostet haben und Nerven. Sie machen es wahrscheinlich, bleiben sie jetzt noch ein bisschen im Schengen-Raum und reisen hier rum und dann gehen sie wieder alle zurück auf ihre Insel.
Wahrscheinlich lohnt sich's nur so, ja.
Ja, ich kann es mir, also für ein Konzert kann ich es mir nicht vorstellen.
Also ereignisreiche Woche. Montag ist Starmer, wann hat Starmer seinen Rücktritt erklärt?
Am Montag.
Für Montag, Dienstag, 10 Jahre Brexit. Und jetzt, wie ist die Perspektive?
Ja, das Interesse, also diese Dinge sind natürlich, hängen alle sehr eng zusammen. Der Brexit, der eben in der Meinung mancher einfach nicht richtig durchgeführt wurde und in der Meinung der meisten einfach eine wirklich schlechte Entscheidung war, liegt natürlich dem zugrunde, dass Keir Starmer jetzt zurückgetreten ist und Großbritannien jetzt innerhalb von 10 Jahren dann den 7. Premierminister ins Amt rufen wird. Das muss man sich irgendwie auch nochmal, man findet das jetzt schon so, naja, das ist da schon fast normal, aber was das für ein stolzes Land eigentlich ist, ein Empire, die haben also hunderte von Jahren, haben sie das gemacht, was sie halt immer machen und in ihren Regeln und mit ihren Customs und politischen Customs, die eben ein bisschen speziell sind, das hat an sich immer ganz gut geklappt und jetzt ist einfach nur noch Chaos. Und die Parteien, die Tories sind quasi, von denen redet keiner mehr. Nigel Farage und Reform macht eben von der Seite ständig Terror. Und die Labour-Partei, die ja mit einer riesigen Majority gewonnen hat vor 22, eine riesige Majority, können ihren Premierminister jetzt nicht halten oder wollen ihn auch loswerden. Ja?
Ist das auch ein möglicher Hintergrund? Dass sie ihn loswerden wollen?
Ja, aber warum wollen sie ihn loswerden? Ja. Das ist ja die Frage. Ja. Ja, weil seit Starmer im Amt ist, weht ihm ein unglaublicher Gegenwind ins Gesicht von fast der gesamten Presse und, das sagen wir ja hier öfter, natürlich online, also auf TikTok, auf Insta, auf Facebook, zum Teil natürlich echte Accounts, wahnsinnig viele Bot-Accounts unglaubliche Desinformation. Und der Mann, sagen wir mal, er musste schon immer kämpfen. Es war nicht so, oh, ich habe eine riesen Majority und ich gehe jetzt mal rein. Und er hat, glaube ich, zwei Probleme. Mir ist er sympathisch. Ich glaube, das ist ein integrer Mensch und ich glaube, dass der auch dass der unheimlich viel gearbeitet hat und die haben nämlich einige Sachen gemacht, die gut sind, die Leute an sich auch wollen, zum Beispiel kürzere Wartezeiten im NHS oder mehr Geld für Schulen und so weiter, aber davon hört man an sich nichts. Ja? Man hört immer nur Nigel Farage, der irgendwie am Strand steht und sagt, hier sind schon wieder 3 Boote angekommen mit illegalen Immigranten und unser Land wird uns weggenommen und dann kommt Elon Musk von der Seite und schreibt auf Twitter, ihr Briten, ihr müsst jetzt endlich euch mal erheben gegen diese fürchterliche Diktatur der Eliten und jetzt mal ordentlich auf den Putz hauen. Es ist wirklich unvorstellbar. Und jedenfalls hat Keir Starmer viel zu kämpfen gehabt, aber er hat, glaube ich, 2 Dinge auch selber dazu beigetragen. Für das eine kann er auch nichts. Der Mann hat einfach kein Charisma. man kann sich nicht mit dem verbinden. Dann hat er auch wohl immer ständig verstopfte Nebenhöhlen. Er spricht ja, hat ja so eine nasale Stimme. Ja,
vielleicht Katzenallergie. Ja, eine Katze. Wohnt die Katze da eigentlich noch vom Vorgänger?
Ja. Natürlich, die Katze wohnt da immer.
Die wohnt da immer, die wird ja nicht gewählt.
Ah ja, stimmt.
Die hat sich selber da reingewählt.
Autokatzi.
Autokatzi, ach so, eine Autokatzi. Mhm. Ja. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Jedenfalls hat er diese Stimme, das ist immer so ein bisschen schlecht, wenn natürlich dein Sprechen und Reden eine deiner Hauptaufgaben ist, wenn du dann immer so eine komische Stimme hast. Und er hat null Charisma, und er kommt einfach nicht gut rüber. Ja? Also er kann nicht sein Zeug verkaufen. Das ist das eine. Und das zweite ist, das war immer wieder ein Vorwurf, und das muss man auch, finde ich, sagen, stimmt irgendwie, man weiß nicht, wofür der Mann steht. Er hat keine richtige Richtung vorgegeben. Und seine Regierung hat ständig U-Turns gemacht. Also wir machen jetzt das und das, dann kam man euch Gegenwind, dann machen wir doch nicht.
Ja. Weil ganz subjektiv und ganz unanalytisch, mir kommt es irgendwie so vor, dass er praktisch auch so das abspiegelt, was man in ihm sehen will. Also ich sehe in ihm, als jetzt hier glücklicherweise in der EU lebend, dass der irgendwie auch wieder in die EU will. So nehme ich ihn wahr. Aber das ist natürlich völlig unfundiert. Aber deswegen, also ich habe jetzt da kein Anschlussproblem mit ihm. Aber irgendwie anscheinend kriegt er es nicht so rüber, dass er den Schwung mitnimmt und die Insel wieder.
Nee, aber das hat er nie heranrudert.
Nein, das hat ganz er ja nie. Ganz im Gegenteil.
Also, hat er nicht eben.
Also mir kommt er will so das vor. Überhaupt nicht, oder dafür steht er auch nicht. Ja. Nein, er steht letztlich tatsächlich. Das ist ja, sagen ja alle unisono. Man kann es ja aus der Ferne immer nicht so beurteilen, aber wenn jemand eben so ein Lack auf Charisma hat, dann wie soll es dann funktionieren auf Dauer? Und deswegen jetzt natürlich die nächste Frage, weil er ist ja jetzt zurückgetreten. Andy Burnham hat seinen Wahlkreis ja doch viel, viel weniger knapp gewonnen als gedacht. Wird es denn mit dem besser? Also sagen wir vorausgesetzt, dass es dann tatsächlich auch die Nachfolge antritt.
Also meine Voraussage hier in unserem Podcast ist, dass jeder Premierminister über den Brexit stolpern wird. Solange Großbritannien alleine auf der Weltbühne rangiert, ist das Land einfach verloren. Sie werden einfach ärmer und ärmer. Und egal, wer da an der Macht ist, du könntest natürlich sagen, okay, es muss dann so weit kommen, dass dann schließlich doch Farage Premierminister ist und dann vielleicht daraus ein Krypto-Paradies macht für Hochverbrecher und dann also das ganze Macau, Land irgendwie vor die Hunde geht, aber nur noch so ein paar super, super Reiche ihre Cryptocurrencies hin und her schieben. Vielleicht wird das die Lösung sein. Ich glaube es nicht. Also solange dieser Elefant im Raum nicht weggeräumt ist, kann da nur jeder drüber stolpern. Und es ist interessant mit Andy Burnham, weil der hat eben das, was Starmer nicht hat. He's extremely connectable. Also der tritt halt auf, weißt du, der hat Charisma, der spricht so ganz gut, der, weißt du, klopft den Leuten auf die Schulter und man nimmt sie ihm ab, nicht so wie Keir Starmer so, oh, ich klopfe dir mal auf die Schulter. So, hier muss ich dir auf die Schulter klopfen. Das hat Andy Burnham. Andererseits war Andy Burnham ja schon mal MP in Westminster und hat das überhaupt nicht gutiert, fand es nicht schön. Das hat ihm gar nicht gepasst, wie da eben die Politik läuft in Westminster, was da alles so für Gepflogenheiten sind und auch Restrictions, Constraints. Also man kann nicht so frei agieren, wie er es vielleicht gerne wollte. Dann ist er nach Manchester und ist da als Bürgermeister sehr erfolgreich. Er ist sehr beliebt und in der Stadt hat er vieles Gutes gemacht. Aber jetzt ein Bürgermeister zu sein, ist natürlich was ganz anderes. Ja,
völlig.
Als Premierminister zu sein. Er hat keine Ahnung von Außenpolitik zum Beispiel, also überhaupt nicht. Mhm. Er hat auch keine Ahnung von, also wie schmeißt man jetzt so ein Riesenland ökonomisch, was macht man da? Es kommt natürlich darauf an, mit was für Leuten wird er sich jetzt umgeben, was werden seine Berater sagen und wie viele Minuten lässt die Presse ihn überhaupt in Ruhe? Also er ist noch nicht mal jetzt Premierminister,
es
fängt jetzt schon an.
Es wird Mitte Juli sein vermutlich, oder, die Wahl?
Nee, also Starmer hat ja gesagt, erst im September wird er dann wirklich weg sein, weil es ist ja auch Sommerpause. Und ob es überhaupt eine Wahl gibt, also es ist so, Andy Burnham, der eben in Macclesfield, Macclesfield ist eine Gegend in der Nähe von Manchester, die sehr mit großer, großer Mehrheit für Brexit damals gestimmt hat. Deswegen waren natürlich auch jetzt die Reform-Leute zum Beispiel sehr positiv, dass sie diesen Sitz gewinnen würden. Vor allem, wenn Andy Burnham so durchsichtig eben um Starmer zu ersetzen, dass die Leute da jetzt den einfach wählen sollen. Ja, die können ja auch sagen, was soll das? Nee, jetzt wählen wir erst recht Reform. war aber eben nicht so, fast wieder erwarten, hat Andy Burnham dann wirklich sehr deutlich gewonnen. Trotzdem haben 31% der Menschen Reform gewählt in diesem Wahlkreis. Ja. 31% immer noch. Und das, wo jetzt zum Beispiel auch gerade Nigel Farage an 5 Millionen Crypto-Gift immer noch nicht erklären kann, woher, warum Nigel das eigentlich gekriegt hat und so weiter. Jedenfalls hat er ihn gewonnen und er hat jetzt wirklich eine gute Grundlage. Er hat aber davor zum Beispiel gesagt, ja, also er ist mit der EU möchte natürlich sehr gute Relations, aber wieder eintreten, nein, das ist überhaupt nicht sein Thema. Wo man sich eben eigentlich fragen muss, warum? Warum sagt er das? Ja, weil er natürlich politisch Angst hat, wenn ich jetzt sage, nee, mit mir ist EU-Eintritt, dann gewinnt er diese By-Election nicht.
Also du darfst es nicht sagen, aber du musst es so ausdünsten, dass die Leute es glauben, dass mit ihm möglich wäre, wieder in die EU zu gehen.
Nein, nee, so würde ich es überhaupt nicht sagen, weil letztlich geht es doch darum, das ist ja genau das Problem. Wenn man ganz klar sagen könnte, alle wollen ja wieder zurück oder eine große, große Mehrheit will zurück, dann müsste man es ja einfach nur sagen und dann würde man auch die Wahlen gewinnen. Aber so einfach ist es nicht und deswegen wird es ja auch nicht gesagt. Das ist ja das große eigentlich Rätsel des britischen Alltags, dass es eben offensichtlich noch nicht dieses Momentum da ist, dass man jetzt wir kriegen jetzt den siebten Ministerpräsidenten, Premierminister, die sechs Vorgänger haben es ja auch nicht gesagt, wobei da ja auch ein paar dabei waren, zum Beispiel auch wie Frau May, die ja eigentlich auch eine Remainerin war, die es aber dann ja umsetzen musste. Gut, da war es noch viel früher, aber es hat ja bis jetzt keiner sich getraut, das zu sagen. Und das ist doch schon merkwürdig, weil es war ja nie jetzt von Erfolg gekrönt. Warum kommt jetzt nicht mal jemand und sagt, jetzt ist Schluss mit diesem Scheiß, jetzt dreht sich der Wind. Und das ist schon, finde ich, schon sehr rätselhaft.
Es ist auch merkwürdig,
vor wem haben sie Angst?
Ja, man darf nicht vergessen, dass die Labour-Partei an sich viel euroskeptischer war, also historisch, als zum Beispiel die Tories, ja. Historisch sind die, ist Labour euroskeptischer als die Tories. Jetzt nicht so, Labour ist automatisch pro EU. Ja. Dann sind die Leute bewegen sich eben ständig in dem öffentlichen Diskursraum, der eben nur noch halb öffentlich ist, weil jeder sein privates Zeug ins Hirn gestrahlt kriegt auf seinem Handy. Und was da los ist an irrsinniger, also an Kampagnen und Desinformation und Hasskampagnen. Keir Starmer war der gehassteste Premierminister in der Geschichte. Warum? Das ist alles online. Ich weiß natürlich auch nicht, was ich dafür Desinformation selber lese auf meinem schlauen Gerät. Ja. Es gibt Leute, die dann retweeten oder reaxen oder wie das jetzt heißt, irgendwelche Accounts von irgendwelchen Russen, die sagen, okay, wir haben das jetzt gemeinsam geschafft, Keir Starmer zu entfernen. Und wenn hier Friedrich Merz nicht aufpasst oder sich jetzt mal endlich benimmt, ist er der Nächste. Ja, das muss jetzt alles gar nicht stimmen, aber dass da ein unheimliches Interesse natürlich ist,
liest man,
von USA auch, der deutlich aufgeschriebene Außenpolitik ist, die EU zu zerstören und natürlich von Russland, das kann man nicht von der Hand weisen und dass da viel, viel Stimmung gemacht wird, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Und dass zum Beispiel eine Partei dann wie die Labour-Partei sagt, wir müssen unseren Premierminister loswerden, weil der eben so unbeliebt ist oder so verhasst, obwohl er eigentlich gute Dinge macht und ein integrer Mann ist, das liegt auch an diesem unheimlichen Druck, der da aufgebaut wird. Und was ist das, kannst du auch überlegen, was sind das für Zeichen für ganz Europa, wenn wir unsere Premierminister oder Kanzler oder weiß nicht was dann immer austauschen, weil irgendwie so eine Stimmung ist, dass der jetzt scheiße ist.
Ja. Oder ist es eben dieses Stück für Stück, dass man sagt, das ist alles irgendwie wahnsinnig zerfahren und zerrissen, aber dass immer nur einer die Kraft für 1,5 Jahre in dieser Phase hat, wo man eigentlich, oder das ist zumindest unser Wunsch, insgesamt doch wieder zurück will. Vielleicht dauert das einfach noch 2-3 MPs.
Ja, ich glaube, PMs. Also wenn mir einer zuhören würde in England oder Andy Burnham mich jetzt morgen anrief und sagt, hey, du, mach ich es jetzt, dann würde ich sagen, Grüße gehen raus an Andy, würde ich sagen, du bist jetzt erstmal natürlich, das ist auch noch die Frage, wird er einfach ernannt? Das kann nämlich sein, also Keir Starmer ist ja schon offiziell zurückgetreten und kann sagen, ich nominiere hier Andy Burnham und die ganze Parliamentary Labour Partei stimmt zu. die haben ja eine Riesenmehrheit, dann reicht es. Ja. Mhm. Normalerweise gibt es natürlich einen Leadership-Contest, wo dann erstmal ausgesucht wird, nehmen wir den. Und das ist aber eigentlich ja was Parteiinternes, dauert auch wieder ewig, interessiert an sich niemand.
Aber das würde mich nochmal interessieren. Gibt es da Kandidaten, die sich eventuell in Stellung bringen
würden? Es gab ja ursprünglich Wes Streeting, der ist Gesundheitsminister, der eben gesagt hat, er tritt zurück. Er hat kein Vertrauen mehr in Kemp Starmer. Er möchte sich für Leadership bewerben und er ist für den EU-Wiedereintritt. Ne? Und dann hat Andy Burnham gesagt, er ist auch interessiert, aber er ist für nur Annäherung. Also da sieht man schon, das ist ein Thema. Mhm. Ja? Wes Streeting hat jetzt gesagt, er ist nicht mehr interessiert, er wird Andy Burnham unterstützen, aber es ist natürlich interessant, wenn Andy Burnham es wird, er gibt ihm Ministerposten, welchen gibt er ihm? Ja? Gibt er ihm
The Treasury? Verkehrsminister, Mr. Streeting. Das ist sonnenklar.
Für Mr. Streeting. Das könnte sein. Aber gibt er ihm vielleicht lieber die Chancery, also das Finanzministerium? Mhm. Und der ist ja jetzt ein erklärter Wiedereintreter.
Spannend.
Wenn ich jetzt sagen würde, was mache ich als Andy, würde ich sagen, okay, ich werde anointed und dann muss ich aber trotzdem schnell eine Neuwahl ausrufen, weil natürlich steht Nigel Farage schon ständig an jedem Mikro und sagt, wir brauchen eine Neuwahl, das ist gar nicht demokratisch und dann werden wieder the people sind wieder verraten und so. Ja. Und um das zu unterbinden oder zu sagen, okay, wie ist es denn jetzt wirklich, würde ich sagen, jetzt ist Wahl und mit mir, mein Thema ist, wir treten in die EU ein und gleichzeitig hat nämlich unser alter Freund Michel Barnier, erinnern wir uns an ihn?
Oh, Michel Barnier, der war EU, genau. Was war der?
Der war der Chefunterhändler der EU in den Brexit Negotiations.
Ja, ich erinnere mich.
So ein mit allen Wassern gewaschener französischer Elite-Schüler. Mhm. Oh. Der hat im Guardian letzte Woche ein Interview gegeben und gesagt, er sieht überhaupt kein Problem darin, dass Großbritannien in den alten Conditions wieder eintreten könnte. Die brauchen keinen Euro, müssen nicht nach Schengen, können ihr ganzes Zeug wieder haben. Wo wir ja manchmal sagen, das wäre ich am schönsten, auch für die EU am besten, nicht jetzt, oh, wir bestrafen euch noch mit 1000 Sachen, sondern kommt einfach wieder. Ja. Also es ist ja nicht zufällig, dass der jetzt gerade dieses Interview gibt. Und wenn ich an die Berne würde ich sagen, okay, die EU macht uns dieses Fenster auf, schaut euch bitte die Welt an, das ist mein Programm. Und wenn ihr es nicht wollt, okay, dann wissen wir das wirklich für die nächsten 40 Jahre, dass wir hier allein auf der Insel schwimmen. Ich glaube, ich habe fast das Gefühl, die Leute lechzen eigentlich danach. Weißt du, das?
Nach was?
Ja, das ist eine klare Ansage.
Genau. Ja. Glaube ich auch.
Ja, aber wenn man das so glauben, warum passiert es dann nicht?
Ja, das aber ist das ja ist ja, Frage. Der Prozess ist ja jetzt angestoßen.
Ich glaube, euch ist gar nicht angestoßen. Andy wird kommen, Andy wird da auch rumeiern und Andy wird auch seine Premiership noch kurz Zeit verlassen.
Das ist gar nicht pessimistisch, sondern es ist an sich nur realistisch, weil er ja, wie gerade ja ausgeführt, eben gesagt hat, nee, ich stehe nicht dafür. Mhm. Der Verkehrsminister hat es ja gesagt.
Ja, aber der Verkehrsminister kriegt ja vielleicht jetzt diesen
Posten. Aber wenn der Chef nicht dafür steht.
Steht, ja, und dann sagt plötzlich nach einem Jahr, okay, Leute, ich sehe, hier geht ja gar nichts. Ich bin ja an sich eh dafür, wir gehen wieder rein, dann kannst du es dir vorstellen, was dann sofort mit natürlich auch viel Beweismitteln aus den Mündern von Reform und im Internet, ja, eben totales Betrayal und da wird uns jetzt wieder was untergejubelt, was die Menschen gar nicht wollen und so. Ja? Also ich glaube schon, dass du müsstest rein Wein einschenken und dich das trauen. Und warum sich das keiner traut?
Gibt's guten Wein in England?
Inzwischen schon, ja. Gut. Es ist jetzt da so warm, dass eben, die da Wein anbauen. Es ist heißer als hier gerade in England. Die Schulen sind zu.
Ah, wirklich? Mhm.
Weil es Heat zu heiß free. Ist. Ja, wir haben richtig 2 Tage ganz zugemacht.
Sind wir noch vom Pfad abgekommen, jetzt wurde es gerade interessant, aber jetzt habe ich wieder vergessen, worauf du hinaus wolltest. Vom Wein her, also rein Wein einschenken und dann?
Ja, weiß ich nicht. Dass man rein Wein einschenkt und dem Electorate ein Angebot macht, zu sagen, ich stehe hier und ich habe mir das alles angeschaut und wir haben es jetzt 10 Jahre ausprobiert. Man kann jetzt eigentlich nicht mehr sagen, okay, das muss man noch ein bisschen gucken, wird es jetzt besser? Das Land wird jedes Jahr ärmer und wir befinden uns in einem internationalen Environment, was wirklich nicht dazu einlädt, dass ich mich als einzelnes ärmer werdendes, relativ kleines Land irgendwie in die Welt hinaus begebe. Und die EU ist, ob du es jetzt willst oder nicht, ist direkt vor deiner Haustür, ist immer noch dein größter Markt. Mhm. Du hast riesen Barriers errichtet. Die Leute können nicht mehr frei reisen. Es ist wirklich eigentlich ein No-Brainer. Also man muss eigentlich gar nicht lange drüber nachdenken. Hörst du aber jetzt natürlich Jacob Rees-Mogg zu, den wir uns vielleicht noch in die Erinnerung rufen können, ein Tory, der natürlich ein irrsinniger Brexiteer war und ist, der sagte jetzt gerade erst wieder, naja, also wenn man die Leute jetzt fragt, möchten sie wieder rein oder so, sagen sie ja, aber würde man sie fragen, möchtest du, weil so und so viele Milliarden zahlen für Folgendes, möchtest du deine Türen öffnen für 500 Millionen Europäer, die sofort in unser Land strömen, so wird es dann
natürlich umgekehrt.
That's the spin, ja. Dann würden sie natürlich alle sagen, nein. Nee. So, ja. Also einfach ist die Diskussion auf jeden Fall nicht.
Man muss vielleicht nochmal die andere Perspektive sehen. Ich habe das auch neulich gehört, dass natürlich zum Beispiel jetzt aus deutscher Perspektive, ja, die Briten waren ja Platz 5 in den Außenhandelsrankings, also sehr weit oben. Mhm. Also es war einer der wichtigsten, also 5 wichtigsten Handelspartner für Deutschland. Mhm. Ist jetzt auf, glaube ich, 9, Platz 9 oder sowas schon zurückgefallen. Ich glaube, dass diese Effekte ja auch für EU-Länder wie jetzt uns wären natürlich ja auch sehr positiv, wenn die Briten wieder kämen, um da wieder eine neue, ja, eben auch wieder Wachstum zu generieren.
Wäre positiv für uns, also für
uns auch.
Also wirtschaftlich, politisch, moralisch wäre es positiv. Gleichzeitig machen die Briten gerne natürlich die Rechnung ohne den Wirt und sprechen immer so darüber, als wäre es nur ihre Entscheidung, weil in Brüssel, natürlich sagen die zum Teil auch in Brüssel, also solange ihr noch diesen Farage-Fritzen da überhaupt nicht in Schach halten könnt, warum sollen wir mit euch wieder verhandeln und euch dann reinlassen und dann drei Monate später heißt es wieder, wir gehen. Raus. Und das, also da ist natürlich auf europäischer Seite auch eine Skepsis, die ich natürlich nicht teile.
Nee. Nein. Wir schwenken auf die Zielgerade, wie immer, unseres Brexit on Toast Podcasts. Der läuft und läuft und läuft. Vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen an dieser Stelle. Es kommen mehr und mehr Hörer dazu. Das ist schön. Wir haben eigentlich immer die royale Rubrik am Ende. Die ist aber im Sinne, wenn da jetzt nicht der König groß stolpert oder irgendwelche Unglaublichkeiten auftreten oder die Kekse vielleicht so bröselig werden, weil es so heiß ist, dass sie nicht mehr essbar sind. Ist da gerade was zu erwähnen Gemächern?
Also Prinz William wird jetzt dann ab Herbst in Eton in die Schule gehen, wo auch sein Vater schon war. Das ist die einzige royale News, die ich zu verkünden habe.
Gut, also deswegen und nun zum Fußball.
Genau. Endlich, weil da willst du eigentlich schon die ganze Zeit nur drüber reden.
Genau, ich warte eigentlich schon die ganze Zeit, weil wir haben WM.
1966.
Die Engländer haben hervorragend gespielt. Also jetzt, wir reden von UK, also jetzt letzte
England.
Nacht. Ja, Moment. Letzte Nacht ist Schottland ausgeschieden, gegen Brasilien verloren 3-0. Die Schotten sind also raus, obwohl die ja als Fans sehr, sehr gut sich da geriert haben in Boston und das Bier leer getrunken haben.
Ja, stimmt.
Und jetzt, aber auf England liegt natürlich große Hoffnung jetzt. Jetzt hatten wir das erste Spiel, wo man gesagt hat, wow, gegen Kroatien. Auch die ganzen Kritiker, die natürlich gesagt haben, deutscher Trainer kann ja nicht sein. Jetzt sind erstmal verstummt. Jetzt war das zweite Spiel, das war jetzt nicht mehr so toll. Viele haben jetzt gesagt, ja, England fällt wieder zurück in dieses alte Muster, eben so unattraktiv und lame und zu spielen.
Langsam.
Aber ich glaube, da ist trotzdem schon, man sieht schon das Potenzial und wie ist da so die Stimmung jetzt gerade auf der Insel?
Also ich als Expertin für Fußball, ausgesprochene Expertin, muss sagen, dass die Stimmung auf der Insel war natürlich erstmal grundsätzlich Thomas Tuchel, ein deutscher Trainer, ist ja eigentlich ein Weltereignis, ja. Also sie hatten schon mal einen schwedischen Trainer und ich glaube mal einen Italiener,
ja.
Aber eigentlich immer Engländer. Und dass es ein Deutscher ist, das war schon schwer zu verdauen in manchen, weiß nicht, Pubs und Stammtischen, aber naja, okay. Dann hat Thomas Tuchel ein Team ausgewählt, wo viele von den Engländern sehr geschätzte Fußballer nicht dabei waren. Oh. Da war, was ist das denn?
Foden zum Beispiel.
Ja, genau, Foden und noch irgendwelche anderen
Maguire und so
wunderbaren Zeitgenossen.
Das war Trent, Alexander Arnold.
Stimmt, Alexander.
Also es sind vier, waren vier eigentlich Stammspieler, die er
aussortiert hat. Ja, und da wurde also wahnsinnig kontrovers diskutiert natürlich. dann haben sie sich gegen Kroatien, ja, und Kroatien ist jetzt kein Pippi-Gegner. Ja.
Nee, die waren Dritter bei der letzten WM und im Finale bei der vorletzten.
Und war ich bei der WM England letztes Mal Halbfinale oder im Finale? Weil irgendwie die sind doch sehr weit gekommen.
Damals auch gegen die Kroaten dann rausgeführt.
Ah, okay, ist ja dann noch bekannter. Und dann gegen Ghana, war es Ghana?
Was für eine Fußball-Expertise
ja. Nee, ja, hier. Da haben sie natürlich wirklich dann 0-0 gespielt und gar nichts zustande gekriegt. Und die überall waren Ghana verteilt und haben sie daran gehindert, irgendwie ins Tor zu schießen. Und Thomas Tuchel wurde dann natürlich wiederum dann sofort wieder extrem kritisiert, dass er natürlich alles falsch gemacht hat. Aber ich glaube, die Engländer scheitern ja meistens dann an sich selber, weil sie halt so verzweifelt sind, dass sie seit 1966 nicht gewonnen haben. Und das war ja auch nur so ein Halbgewinn. Und sie haben aber das Spiel natürlich erfunden und es ist, sie möchten einfach endlich mal gewinnen. Ich weiß nicht, ich würde es ihnen sehr gönnen. Würde zur guten Stimmung beitragen.
Dieses Jahr hätten sie sicherlich das Potenzial.
Potenzial haben sie, glaube ich,
die Mannschaft ist ja insgesamt, wenn man den Marktwert zusammenrechnet, bei so 1,5 Milliarden. Okay. Die mit Abstand wertvollste Mannschaft. Liegt natürlich daran, dass die Premier League eben brutal aufgepumpt ist mit Geld. Also wo Geld ist auf der Insel, ist auf jeden Fall im Fußball.
Das ist alles Emirati-Geld.
Nicht nur, auch amerikanische Investoren sind da drin. Also sind jetzt nicht nur arabische Investoren, aber das meiste natürlich. Und deswegen glaube ich, ist da auch eine schon sehr hohe Qualität, weil natürlich auch die Nachwuchsarbeit schon gut ist. Die Premier League natürlich als Liga sehr, sehr gut mit einer hohen Leistungsdichte. Also ich glaube schon, dass die weit kommen können.
Unser Orakel Tobi sagt.
Ja, ich würde schon sagen, weil also wenn nicht diese WM, wann dann? Also
kann es ein Endspiel geben, Deutschland, England?
Nee. Es gibt ja momentan schon allein noch für die nächste Runde, also für das 16. Finale, haben wir momentan noch, ich weiß nicht wie viel, 435 verschiedene Möglichkeiten, wie die Zusammensetzung sein kann. Also das kann man jetzt
noch sagen. Kann keine KI der Welt berechnen, aber was man berechnen kann, und es ist eine wichtige Rechnung, wenn jeder, der jetzt gerade Brexit on Toast hört, es nur einer Person weiterempfiehlt, sind wir nächstes Mal schon doppelt so viele. Und in diesem Sinn, Benita, herzlichen Dank wieder für deine Ausführung. Bleib bitte an allen Channel 4s und an allen dran und präsentier dein Wissen hier. Das ist wertvoll und wichtig. Lieber Tobi, vielen Dank.
Danke,
lieber mir Flo. Mir auch. Und was machen wir? Machen wir Schluss, oder?
Jetzt machen wir Schluss, weil jetzt nur die Transienten noch
graduieren. Genau, und die Fenster aufreißen. Ja. Bye, bye. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.